Ostern 2022 im Schatten des Kriegers. Eine Schlagzeile, die ich in der letzten Woche in mehreren Zeitungen lesen konnte. Es ist Ostern und es ist Krieg in Europa. Und beides passt schwer zusammen. Denn Ostern, es ist angeklungen, wir haben es gesungen, wir haben es proklamiert mit Freude, ist das Fest der Hoffnung, der Freude des Lebens. Aber die Nachrichten, sie sind bestimmt von dem Krieg in der Ukraine, von Zerstörung, Elend und Tod. Und eine Zeitung, die stellte sogar die Frage, dürfen wir noch Ostern feiern? Dieses christliche Hochfest im Schatten des Ukraine-Krieges, dürfen wir es noch feiern? Man sieht es da ganz klein gedruckt oben. Die Frage. Viele vermuten, dass es eine verheerende Osteroffensive geben wird. Wenn nicht an diesem Wochenende, dann nächstes Wochenende, weil dann feiert eigentlich die Ostkirche Ostern. Ist es da nicht zynisch oder sogar naiv und klingt es nicht wie so ein billiger Trost in diesen angespannten und sicheren Zeiten von Hoffnung zu sprechen und das Leben zu feiern? Nun, meine lieben Geschwister, liebe Freunde, ich bin immer noch der festen Überzeugung, die Botschaft von Ostern gerade auch in so gefährlichen, dunklen, ungewissen Zeiten ein absolutes Gegenmittel ist gegen die Verzweiflung. Von Dietrich Bonhoeffer stammt der Satz, wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln. Bonhoeffer selbst hätte Grund genug gehabt zu verzweifeln. Die meisten von uns kennen seine Geschichte. Er war ein evangelischer Theologe, der sich gegen das Nazi-Regime wehrte. Er war ein führender Vertreter der bekennenden Kirche. Und genau das brachte ihn nicht nur in Haft, sondern auch vor den Henker am 9. April 1945 wurde er im KZ Flossenbürg durch den Strang hingerichtet. Vielleicht hat sich Bonhoeffer diesen Satz immer wieder auch selbst sagen müssen, denn Grund zum Verzweifeln hätte er ja ausreichend gehabt. Wer Ostern kennt, kann nicht verzagen. Egal, was noch kommen mag. Denn Ostern, das ist die Botschaft vom Triumph des Lebens über den Tod. Und wir wollen heute aus dem Matthäusevangelium den Osterbericht lesen und wir werden dabei sehen, wie verschiedene Menschen auf Ostern reagierten. Sind bekannte Verse. Aber wenn wir sie mit dem Herzen lesen, aufnehmen, erneut aufnehmen, dann glaube ich, sprechen sie uns immer wieder neu an. Ich lese aus Kapitel 27, Abvers 62 und dann noch aus dem Kapitel 28, die Verse 1 bis 10. Am nächsten Tag gingen die Hohepriester und die Pharisäer gemeinsam zu Pilatus. Es war der Tag nach dem Rüsttag. Herr, sagten sie, uns ist eingefallen, dass dieser Betrüger, als er noch lebte, behauptet hat, nach 3 Tagen werde ich auferstehen. Befiehl deshalb bitte, dass das Grab bis zum 3. Tag bewacht wird, sonst könnten seine Jünger kommen und den Leichnam stehlen und dann dem Volk gegenüber behaupten, er sei von den Toten auferstanden. Dieser zweite Betrug wäre noch schlimmer als der erste. Ihr sollt eure Wache haben, antwortete Pilatus. Geht und sichert das Grab so gut ihr könnt. Da gingen sie zum Grab, versiegelten den Stein am Eingang und sicherten es, indem sie die Wache aufstellten. Nach dem Sabbat, in der Morgendämmerung des 1. Tages der neuen Woche, kamen Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich fing die Erde an, heftig zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Der Engel sagte zu den Frauen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten, er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er es vorausgesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Und dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass er von den Toten auferstanden ist. Er geht euch nach Galiläa voraus, dort werdet ihr ihn sehen. Ihr könnt euch auf meine Worte verlassen. Die Frauen waren erschrocken, aber doch voller Freude. So schnell sie konnten, verließen sie das Grab und eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten. Plötzlich trat ihnen Jesus entgegen. Seid gegrüßt, sagte er. Dann liefen sie zu ihm hin, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, sagte Jesus zu ihnen. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Das ist also die Auferstehungsbotschaft nach dem Evangelium Matthäus. Und das Erste, was wir in den Versen 62 bis 66 in diesem Predigtext begegnen, sind Menschen in einer, ich habe es mal so genannt, in einer großen Koalition gegen die Auferstehung. Etliche Jahre haben wir hier in unserem Land auch eine große Koalition gehabt, die uns regierte. Damals haben sich auch 2 unterschiedliche Parteien zusammengetan, um eine Allianz, sozusagen eine Koalition, gegen die Auferstehung zu gründen. Die Hohepriester und die Pharisäer verbündeten sich und ziehen auch noch den römischen Gouverneur Pilatus hinein, um hier noch das Letzte zu unternehmen gegen Jesus. Die Hohepriester, sie gehörten vorwiegend der Partei der Sadduzäer an. Was wissen wir von den Sadduzäern? Was waren das für Leute? Was kennzeichnete ihre Partei aus? Sie glaubten nicht an die Auferstehung. Aber um ihre Machtposition zu stärken, wollten sie jede Art von Tumult unterbinden und so sind sie auf jeden Fall bei dieser großen Koalition gegen die Auferstehung dabei. Im Unterschied zu den Sadduzäern glaubten die Pharisäer, dass es eine Auferstehung der Toten geben wird. Und sie glaubten sogar, wenn der Messias kommt, dann wird er den Anfang der Auferstehung bringen. Aber Jesus Diese Art von Messias, wie Jesus einer war, den wollten sie nicht. Für sie war er ein Verführer. Sie hatten eine ganz andere Messias-Vorstellung. Und obwohl die Pharisäer und die Sadduzäer eigentlich unterschiedliche Lehrauffassungen hatten, koalieren sie hier zusammen gegen den gekreuzigten Herrn. Und es verbindet sie das Interesse, dass es ja zu keiner Auferstehungsbotschaft kommt. Und sie ziehen in ihrem Bestreben auch den Pilatus hinein, der ja eigentlich von der ganzen Geschichte sowieso schon genug hatte. Er wollte ja Jesus schon gar nicht kreuzigen lassen. Und jetzt stehen diese zwei Parteien schon wieder auf der Matte und verlangen von ihm, dass er das Grab mit römischen Soldaten absichern soll. Du musst das Grab absichern, Pilatus. Denn wenn seine Jünger den Leichnam stehlen und dann dem Volk sagen, er ist auferstanden, wie er es eigentlich vorausgesagt hat, dann haben wir das Chaos. Die Antwort des Pilatus, der um jeden Preis Chaos an solchen Tagen vermeiden wollte, die klingt schon fast etwas überreizt. Okay, gut, ihr sollt eure Wachen haben. Geht hin und sichert das Grab so gut ihr könnt. Vers 65. Wenn man das so liest, dann fällt einem vielleicht Psalm 2 ein, wo prophetisch beschrieben wird, wie sich alle gegen Gott und seinen Messias verbünden. Der aber, der im Himmel thront, der lacht ihrer, spottet ihrer, die sich gegen den Herrn der Welt verbünden. Die große Koalition des Unglaubens versucht alles gegen die Auferstehung zu unternehmen. Sie aber gingen hin und sicherten das Grab, so gut sie konnten. Diese Worte klingen wie ein Stück Ironie hier im Evangelium. Da marschieren sie, die Legionäre, im Gleichschritt in Richtung Grab, um es zu sichern, so gut sie eben können. So sichert der Mensch den Tod, so gut er kann. Es ist wirklich wie eine Ironie, dass hier Menschen versuchen, das aufzuhalten, was Gott tut. Sichert ihr das Grab, so gut ihr könnt. Hier sehen wir also, wie Menschen versuchen, im Interesse der Macht, sicherlich auch im Interesse einer falschen Orthodoxie, letztlich sogar das Grab zu sichern, damit es nur bei einem geschlossenen Grab bleibt und man seine Friedhofsruhe hat. Sichert es so gut ihr könnt. Mehr können die Menschen nicht zustande bringen. Was sie können, ist notfalls töten. Immer wieder tun sie das. Auch jetzt in der Ukraine. Aber was sie nicht können, ist das Leben geben. Was sie vielleicht noch aus ihrer Sicht können, ist das Leben noch ein bisschen verlängern und hinausziehen. Aber was sie nicht können, ist den Tod besiegen. Und da sitzen sie nun und sichern das Grab, so gut sie können. Aber dann ist das menschliche Können bald am Ende. Weil dann wird deutlich, was Gott kann und was nur Gott kann. Und das, meine Lieben, ist die Botschaft der Auferstehung. In Kapitel 28,1 begegnen uns dann diese zwei Frauen. Und sie sind Menschen, so würde ich sie beschreiben, mit einer opferbereiten Liebe, aber ohne Hoffnung. Da haben wir es also jetzt nicht mit einer Koalition gegen die Auferstehung zu tun, sondern mit Frauen, die sich zusammentun, die Jesus lieb hatten und ihm noch die letzte Ehre erweisen wollen, indem sie früh am Morgen zum Grab kamen mit der Absicht, den Leichnam Jesu einzubalsamieren. Am Sabbat, da durfte man das nicht tun. Sobald also der Sabbat vorbei war, machten sich diese Frauen noch in der Morgendämmerung auf und sie kommen zum Grab. Maria Magdalena ist eine von ihnen. Was wisst ihr von dieser Frau? Sie war eine Sünderin gewesen. Sie war die Frau. Was für ein Wunder hat sie an sich selber erlebt, aus der Herr genau 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Und die andere Maria, die Matthäus hier erwähnt, ist Maria, die Mutter des Jakobus und Josef. Und diese Frauen, sie kommen, um das zu tun, was sie tun können, ein Opfer der Liebe bringen. Schon am frühen Morgen, in der Morgendämmerung, sagt uns der Text, sind sie unterwegs zum Grab. Und ich denke, diese beiden Frauen, sie stehen gewissermaßen in dieser Situation für Menschen, die ein Herz haben für Jesus. Und die auch bereit sind, sich das etwas kosten zu lassen. Sie stehen für Menschen, die religiös etwas zu leisten bereit sind und wissen, dass sie ihrem Gott auch etwas verdanken, aber die noch nicht durchgebrochen sind zur Hoffnung. Sie pilgern noch zu einem Grab. Und vielleicht wären sie, wenn jetzt Gott nicht gehandelt hätte und das Wunder des Ostermorgens nicht passiert wäre, vielleicht wären sie bis zu ihrem Lebensende immer wieder zu diesem Grab gepilgert, so wie man eben zu einem Grab von lieben Menschen geht. Und sie wären nicht fröhlich geworden dabei, sondern traurig geblieben. Das, was wir hier sehen, das wäre wahrscheinlich bis heute so gewesen, wenn es Ostern nicht gegeben hätte. Und vielleicht hätten wir die Seligpreisungen und die Bergpredigt und die Botschaft von der Liebe, die Botschaft von der Vergebung gehabt. Und wir hätten getrauert darum, dass der so eine Botschaft der Liebe gebracht hat, gepredigt hat, von Menschen so grausam umgebracht worden ist. Und wir hätten versucht, so gut wir können, nach den Lehren Jesu irgendwie zu leben. und wir hätten eine Religion gehabt. Aber irgendwo wären wir mit unserer Jesus-Religion immer wieder zu dem Grab Jesu gepilgert. Und letztlich hätten wir doch zugeben müssen, dass trotz all der schönen Botschaft, die Jesus gebracht hat, zum Schluss die Bosheit der Menschen und der Tod doch gesiegt haben. Das wäre, meine Lieben, der Frust unserer Religion gewesen, wenn wir nur eine Jesus-Religion gehabt hätten. Wenn unser Glaube nur aus ein paar moralischen Richtlinien bestünde, die Jesus verkündigt und vorgelebt hat und die uns jetzt helfen, unser Glück ein wenig zu vermehren, unser gemeinsames Leben hier ein bisschen zu verschönern und menschlicher zu machen. Aber das wäre doch sehr wenig. Weil stillheimlich müssten wir dann doch zugeben, das letzte Wort hat doch das Böse. Letztlich siegt immer wieder die Aggression, letztlich siegt die Sünde des Menschen. Und so wären wir hin und her gerissen gewesen zwischen der Freude an der befreienden Botschaft Jesu und der Resignation, dass am Ende doch der Tod und die Bosheit siegt. Und wie froh bin ich, dass wir nicht Menschen sind, die nur getrieben werden von einer opferbereiten Liebe ohne Hoffnung. Wir feiern heute Ostern und das ist nicht unsere Botschaft. Ein wenig gute Ethik, ein bisschen mehr Moral und Gutmenschentum und dann doch wieder ein Trauergottesdienst, sondern die Geschichte, sie geht weiter. Und in den Versen 2 und 6, da sehen wir das Dritte, wir sehen hier Menschen vor dem Wunder des Ostermorgens. In den Versen 2 bis 4 wird uns eigentlich in einer Rückblende berichtet, was an diesem Ostermorgen geschehen ist. Das ist eine sehr typische Art, auf Hebräisch zu erzählen. Wenn wir erzählen, erzählen wir hier ja meistens chronologisch, schön gegliedert, der Reihe nach. Im Hebräischen kann es schon mal sein, dass eine Geschichte ein Stück weit erzählt wird und dann wird wieder ein ganzes Stück zurückgeblendet und es wird dann weiter hinten erzählt, damit man den Hintergrund hat und dann geht's wieder weiter. So ähnlich muss man das hier verstehen, wie Matthäus das hier berichtet hat. Die Geschichte will nicht sagen, dass jetzt die Frauen vor dem Grab stehen und während sie dort stehen, passiert das alles. Die Wächter stehen ihnen schon nicht mehr im Wege, als sie zum Grab kommen. Als sie zum Grab kommen, steht das Grab schon offen. Die Wächter, die sind schon weg. Die sehen eigentlich nur noch die Boten aus der jenseitigen Welt, die den Auferstandenen verkündigen. Also die Verse 2 bis 4 sind eine Rückblende auf das, was geschehen war. Und von einem großen Erdbeben wird berichtet. Plötzlich fing die Erde an, heftig zu beben. Und es kommen Boten der unsichtbaren Welt, wie das immer übrigens, immer wieder in der Heilsgeschichte geschah, wenn Gott etwas ganz Besonderes bezeugt. Und ich kann mir die Szene so richtig bildhaft vorstellen. Da stehen sie nun, diese römischen Legionäre, und schieben so gelangweilt ihre Wache. Und die haben mit nichts Großem gerechnet, außer dass vielleicht ein paar verstörte, bleiche Jünger sich mal so aus dem Gebüsch heraus wagen könnten, um zu gucken, ob man da was stehlen kann. Aber als plötzlich nicht nur die Erde bebte, sondern sie auch eine Lichtsgestalt aus der Gotteswelt sehen, da fangen sie selbst an zu beben und werden bleich wie Tote. Da klingt uns noch im Ohr, geht hin und sichert das Grab so gut ihr könnt. Und hier, nehmt meine Wachen. Jetzt, als Gottes Macht hier eingreift, da sind die, die das Grab sichern wollten, wie tot. Und dann wird uns hier im Evangelium nicht im Detail beschrieben, wie die Auferstehung vor sich ging. Das bleibt Gottes Geheimnis. Was uns aber berichtet wird, ist das Zeugnis der Auferstehung. Und das wird uns von Gottes Seite zunächst mal durch einen mächtigen Boten der Himmelswelt bezeugt, der diesen beängstigten Frauen sagt: Fürchtet euch nicht, ihr sucht den Gekreuzigten, ihr sucht den Gestorbenen, der ist nicht hier. Der, den ihr sucht, der lebt jetzt. Ihr dürft ab jetzt immer den Auferstandenen suchen. Und das ist das, was auch wir suchen dürfen. Wenn wir unseren Herrn suchen, wenn wir ihn im Gebet suchen, dann suchen wir die Gegenwart des Auferstandenen Herrn. Wenn wir für die Menschen beten, die Jesus noch nicht kennen, wenn wir für das Elend in dieser Welt beten, wenn wir heute gebetet haben für die Menschen in der Ukraine, für die Menschen, die auf der Flucht sind, wenn wir beten, dass dieser Krieg aufhört, dann suchen wir die Gegenwart des Auferstandenen. Wir sind überzeugt, er lebt und er kann nach seinem Willen helfen. Und wenn wir ihn suchen, um väterliche Vergebung zu erlangen, dann suchen wir die Gegenwart des auferstandenen Herrn. Und wenn wir Kraft brauchen in unserer Schwachheit, um gestärkt zu werden, um neuen Mut zu bekommen, dann suchen wir die Nähe des auferstandenen Herrn, der mächtig ist. Wir suchen die Nähe dessen, der Sieger ist über den Tod. Fürchtet euch nicht. Das gilt seit Ostern, meine lieben Geschwister. Das wird bezeugt und das verkündigt. Und das ist die Botschaft, die wir hören. Wir können keine andere Botschaft feiern an diesem Ostermorgen. Fürchtet euch nicht, er ist auferstanden. Der Tod, das Böse, Putin und die Machthaber dieser Welt haben nicht das letzte Wort. Und das führt zum letzten Gedanken ab Vers 7. sind wir Menschen, die freudig die Osterbotschaft verkündigen. Ich lese uns nochmal die Verse. Geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, wird hier den Frauen gesagt, dass er von den Toten auferstanden ist. Er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen. Ihr könnt euch auf meine Worte verlassen. Die Frauen, die waren erschrocken und doch voller Freude. So schnell sie konnten, gingen sie von dem Grab weg und eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten. Plötzlich trat ihnen Jesus entgegen. Seid gegrüßt, sagte er. Da liefen sie zu ihm hin, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, sagt Jesus zu ihnen. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen. Dort werden sie mich sehen. Und dann in Vers 10, da sagt Jesus nochmal, geht und sagt meinen Brüdern. Das wollte ich nochmal unterstreichen hier. Deshalb nochmal zu erkennen, wie das nach und nach hier durchklingt. Geht hin, sagt es weiter. Geht hin, verkündigt es. Geht hin zu meinen Jüngern, geht hin zu meinen Brüdern, sagt es weiter, sagt es weiter. Ich gehe vor euch her bis Galiläa. Hier noch eine kurze Bemerkung. Ich finde das so faszinierend. Der Engel sagt hier nicht, geht hin und sagt diesen Versagen, diesen Weggelaufenen, diesen Losern, die sich da verkrochen haben, die mich verleugnet haben. Nein. Geht hin, sagt es den Jüngern. Sie bleiben Jesu Jünger, denn Jesus weiß, dass wir schwach sind und er hat Erbarmen mit unserer Schwachheit und der Auferstandene kommt unserer Schwachheit entgegen. Noch mehr. Der Engel sagt auch, geht hin und sagt den Jüngern, der Herr ist auferstanden und er geht vor euch hin nach Galiläa. Vers 7. Nehmen wir noch die anderen Evangelien herzu, dann wissen wir, wie es mit Galiläa war. Warum sind die Jünger wieder zurück nach Galiläa gegangen? Nun, weil Petrus ihnen sagte, das war's, alles ist vorbei. Kommt, lasst uns fischen gehen. Wir gehen wieder dorthin, wo wir vor 3 Jahren aufgehört haben. Und was sagt hier Jesus den Frauen in Vers 10? Geht hin, sagt es meinen Brüdern, dass sie dort in Galiläa mich sehen werden. Im Grunde heißt das für uns, auch für uns, Jesus geht selbst diesen Weg mit, der für uns ein Stück Weg des Versagens ist. Ein Stück Weg der Resignation. Der Weg nach Galiläa war ein Weg zurück, nicht ein Weg nach vorn. Aber Jesus ist selbst diesen Weg zurück schon vorangegangen. Und das ist etwas sehr Ermutigendes für uns. Das dürfen wir heute auch wissen. So ist der auferstandene Herr. Selbst den Weg zurück ist er schon vorangegangen. Und jetzt müssten wir noch ab Vers 16 in Matthäus 28 weiterlesen, Denn dort steht, auf dem Weg zurück, da hatte Jesus sich schon überholt. Und was sagt er ihnen dort? Sagt er ihnen, jetzt, liebe Jünger, jetzt geht hin und fischt, bis euch die Fische und die Gräten zum Hals raushängen? Nein. Dort auf dem Weg zurück, da knüpft er wieder genau dort an, wo er schon mal angefangen hat, wo er ihnen gesagt hatte, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Auf diesem Weg zurück, sozusagen, wo er sie überholt, sagt er ihnen, was sagt er ihnen? Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden und darum geht ihr hin und verkündigt jetzt diese frohe Botschaft der ganzen Welt. Lasst es alle hören, dass der Tod besiegt ist. Ihr seid dazu berufen, die Osterfreude weiterzusagen. Jesus überholt uns auf diesem Weg zurück. Selbst auf einem Weg zurück sind wir seine Brüder, wenn wir seine Jünger sind. Und da kommt er und knüpft wieder an und schickt uns los mit der besten und wichtigsten Botschaft, die es gibt. Hier am Ende der Ostergeschichte, da gibt es nur noch zwei Dinge. Die Osterfreude, welche die ergreift, die diese Botschaft hören und glauben und erfassen. Und dann dieses mutige Aufbrechen, um diese Botschaft weiterzusagen, dass Jesus lebt und dass der Tod besiegt ist und dass es Hoffnung gibt. Menschen, die sich gegen Jesus und die Auferstehung Jesu auflehnen, die werden ohne Hoffnung wie die Sadduzäer untergehen. Wer aber den Auferstandenen im Herzen hat, der darf mit Luther sagen, ich wollte niemals einen anderen Gedanken haben als den, der die Auferstehung ist für mich geschehen. Weil Jesus lebt, weil er von den Toten auferstanden ist, müssen wir den Tod nicht mehr fürchten. Auch angesichts unseres immer schwächer werdenden Körpers, angesichts unheilbarer Krankheiten, die uns vielleicht noch einholen werden in unserem Leben. Selbst auch angesichts des Krieges und des Todes wird diese Osterfreude nicht schwinden. Für mich war es so ermutigend zu sehen, wie meine Oma mit 99 Jahren lebenssatt eigentlich voller Zuversicht sich auf die Begegnung mit Jesus freute. Mit 99 durfte sie heimgehen. Und das war ihr Glaube, ihre absolute Gewissheit. Es gibt Hoffnung, es gibt Leben jenseits der Todesgrenze. Als meine Kinder klein waren, habe ich ihnen die Chroniken von Narnia vorgelesen. Ich liebe diese Kinderbücher. Ich liebe den Schreibstil von C.S. Lewis. Das wisst ihr mittlerweile alle, wenn ihr schon länger in dieser Gemeinde seid. Und in dem letzten Buch der Chronicles, also das Buch heißt Der letzte Kampf, Da wird das Finale der Chroniken von Narnia sozusagen beschrieben. Und in den letzten Zeilen dieses Buches, da erklärt der große Löwe Aslan. Aslan, er steht symbolisch für Christus. Er erklärt den Kindern, was wirklich mit ihnen geschehen ist und wieso sie sich alle in dieser anderen Welt befinden. Ich lese es das mal vor. Es gab wirklich ein Eisenbahnunglück, sagte Aslan sanft. Ihr fünf, die ihr im Zug gesessen, ihr beide, die ihr auf dem Bahnsteig gewartet habt, ihr alle seid bei dem Unglück getötet worden, ihr alle seid tot, wie ihr es in eurem Schattenreich gewöhnlich nennt. Die Schule ist aus. Die Ferien haben begonnen. Der Traum ist zu Ende. Der Morgen ist da. Als er so sprach, sah Aslan für sie nicht mehr wie ein Löwe aus. Aber was sich danach ereignete, war so groß und schön, dass man es nicht beschreiben kann. Nun erst begannen sie das erste Kapitel der großen Geschichte, die noch keiner auf Erden gelesen hat, der Geschichte, die ewig weitergeht und in der jedes Kapitel besser ist als das vorangegangene. Mit diesen Worten endet Lewis seine Narnia-Geschichte. Finde ich der Höhepunkt der ganzen Story. Der Tod ist ein besiegter Feind. Durch ihn verlassen wir nur dieses Schattenreich, in dem wir Ostern manchmal im Schatten eines schmutzigen Krieges feiern müssen. Für ein Gotteskind ist der Tod aber wie so ein offenes Tor, durch das wir in den Festsaal gelangen, in dem uns der auferstandene König erwartet. Weil Jesus lebt, hoffe ich auf morgen. Weil Jesus lebt, weicht alle Angst. In Jesus ist schon mal sichtbar geworden, wie Auferstehung aussieht. Und die Botschaft von der Auferstehung, das ist eine Hoffnungsbotschaft, die nicht verschwiegen werden darf. Es ist die nie endende Botschaft, die wir Christen, solange wir hier auf diesem Planeten in unserem sterblichen Körper unterwegs sind, aufgefordert sind, weiterzusagen. Geht hin und verkündet der ganzen Welt, es gibt Hoffnung in Jesus Christus, dem Auferstandenen. Das ist die Botschaft, mit der uns Jesus in die Welt gesandt hat. Und es gibt noch sehr viele Menschen, auch hier in unserem nachchristlichen Abendland, die zwar mit einer christlichen Lebensphilosophie durchs Leben gehen, ohne eine lebendige Hoffnung, ohne eine Lebensbeziehung zu dem Auferstandenen. Menschen, die hier leben, in unserem Umfeld, vielleicht mit einem christlichen Anstrich, mit Besuchen beim lieben Gott an Feiertagen wie Ostern, die aber keine Hoffnung haben. Und es ist so enorm wichtig, den Menschen unserer Zeit die Hoffnungsbotschaft zu sagen, immer wieder, auch wenn es manchmal zermürbend ist und man immer wieder auch Ablehnung erfährt. Jesus lebt. Er ist erfahrbar. Er hat unser Leben verändert. Es gibt so viele Augenzeugen. Wir haben ja in der Schriftlesung genau das gehört. Das ist keine Fantasie der Jünger gewesen, diese Botschaft in die Welt zu setzen, sondern die haben diesen Christus erfahren und waren bereit, für diese Botschaft ihr Leben hinzugeben. Sie sind alle, fast alle Märtyrer geworden. Und deshalb hören wir nicht auf, diese Botschaft weiterzutragen, nicht nur an Ostern, sondern auch durchs ganze Jahr, den Leuten zu sagen, Jesus lebt, suche den Auferstandenen. Wollen wir also in unseren Alltag gehen, mit dieser Osterfreude im Herzen und als solche, die diese Hoffnung auch wirklich ausleben und weitersagen. Amen. Herr Jesus, wir haben dich heute in diesem Gottesdienst als den Auferstandenen gefeiert und wir haben diesen Auferstehungsbericht, den wir schon vielleicht 100-mal gelesen haben aus dem Matthäus-Evangelium, nochmal gelesen und uns daran erfreut, was damals passiert ist und wie dieses Zeugnis eindeutig durchgebrochen ist bis in unser Land, bis in unsere Zeit. Und seit 2000 Jahren wird diese Wahrheit proklamiert und niemand kann sie aufhalten. Du lebst, du bist auferstanden. Und das ist unsere Hoffnung. Egal, was noch passieren wird in dieser Welt, was noch auf uns zukommt. Wir leben ja in sehr düsteren, in sehr ungewissen, dunklen Zeiten. Aber Herr, wir wissen, dass du im Regiment sitzt, dass du einen Heilsplan hast und dass alles so kommen wird, wie du das auch weißt und geplant hast. Und in dieser Zeit ist es so wichtig, dass wir als deine Jünger, als deine Zeugen nicht aufhören, immer wieder auf dich hinzuweisen. Wir leben noch in dieser Gnadenzeit und ich wünsche mir so sehr, dass noch Menschen auch hier in unserer Stadt, in Fullingen, in Deutschland zum Glauben kommen und dich als den Auferstandenen erfahren. Und schenk uns immer wieder neuen Mut und lass uns nicht müde werden, sondern dieses Zeugnis der Auferstehung, die Osterbotschaft hochhalten, dafür einstehen und wirklich das nicht nur glauben und bezeugen, sondern auch diese Hoffnung mit unserem ganzen Sein leben. Dir zur Ehre und auch uns zur Freude. Amen.